Der Podcast wird präsentiert vom BCB, einem Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Dein Partner für Ausbildung in Seelsorge und Beratung. bcb-schweiz.ch.
Die Ersten sind dann häufig auch die Ersten, die vielleicht irgendwie in den Raum reingehen oder etwas zuerst machen. Und dann haben Zweitgeborene manchmal so eine Tendenz, sich zurückzuhalten oder jemand anderem den Vortritt zu lassen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Erst, zweit, dritt oder die wievielte Geborene auch immer. Älteste, jüngste oder ein Einzelkind. Geschwister die oder die Kinder, die eng mit einem aufgewachsen sind, die prägen unser Leben. Unsere Persönlichkeit und je nachdem, wo man da eingereiht steht, kann das auch wieder ganz andere Auswirkungen haben. Fein. Ich bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen, mit 2 Schwestern und 2 Brüdern. Und ich habe es immer toll gefunden, in einer grossen Familie zu leben. Manchmal hätte es sogar noch eins mehr dürfen sein. Besonders gerade dann, wenn es einem zum Beispiel langweilig war, weil alle anderen schon irgendetwas gemacht oder abgemacht haben. Und man einfach niemanden hatte zum Spielen. Viele Spielkameraden hatte, das war natürlich super. Es hat aber auch seine Schattenseite gehabt. Ja, es hat sicher auch mal das Gefühl gegeben, von ein bisschen zu kurz zu kommen. Ich rede heute mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann über Geschwisterkonstellation. In diesem Podcast jetzt einmal über Erst- und Zweitgeborene. Und ich möchte wissen, welchen Einfluss das auf die Persönlichkeit nimmt. Wir gehen zum Beispiel der Frage nach, warum man Erstgeborene als gewissenhaft und Perfektionisten betitelt und warum so viele Zweitgeborene auf der Bühne stehen. Ich bin Tabia Kobel. Julia, ich bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Wie war denn das bei dir?
Ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, eine ältere Schwester. Wir sind aber, also man nennt das dann eigentlich Pseudo-Zwillinge, wir sind 16 Monate auseinander.
Pseudo-Zwillinge?
Genau, und man sagt, alles, was unter 18 Monate ist, ist schon wieder so ähnlich wie Zwillinge, weil man doch vom Entwicklungsalter oder so die Steps, die man so macht in der Entwicklung, einfach sehr nah beieinander ist. Und wenn man dann das gleiche Geschlecht hat, zum Beispiel auch stärker miteinander verglichen wird. Also das wäre generell ein Thema. Du hast ja jetzt gesagt, 2 Mädchen und 2 Jungs. Mhm. Zum Beispiel von der Geschwisterreihenfolge, wo man weiß, es spielt auch eine Rolle, welches Geschlecht kommt. Und zum Beispiel Mädchen. 2 Mädchen werden jetzt stärker verglichen als Mädchen und Junge. Oder auch wenn eben zum Beispiel 3 Kinder sind und in der Mitte ist ein Junge und sonst sind 2 Mädchen, dann hat man, wie wenn man ein anderes Geschlecht hat, auch eine Sonderrolle. Also das wirkt sich dann nochmal anders aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Mädchen oder 4 Mädchen, dann wird man doch stärker miteinander verglichen, als wenn dann das Geschlecht sich noch unterscheidet.
Also das heisst, die von außen und tun mehr vergleichen. Also die Älteren sind dann viel mehr im Vergleichen innen, ja, deine ältere Schwester, deine jüngere Schwester oder so. Also bei uns sind jetzt 3 Mädchen am Anfang. Das heisst, ich wäre wie auch Dreiling mit ihnen oder sogar Vierling, weil wir sind alle 4 nur 16 Monate auseinander. Mhm. Aber weil es noch ein Bub ist als 40, ist er vielleicht weniger so der Vierling oder so, dass wir wie jetzt so nah miteinander sind.
Ja, genau. Also man sagt dann, es kommt jetzt darauf an, wie dein Bruder das vielleicht erlebt hat, aber wenn man dann ein anderes Geschlecht hat, dass man dadurch nochmal eine Sonderrolle hat und das auch anders erlebt, dass man nicht so ganz am Ende noch kommt. Oder oft sind die Geschwister, die hinterherkommen, die laufen dann schon noch mehr mit. Also das ist so das Privileg von den Erstgeborenen. Da erleben Eltern alles das erste Mal, sind meistens auch noch ein bisschen besorgter, haben vielleicht noch mehr Ängste, wenn das erste Kind das erste Mal krank ist, was macht das? Und beim zweiten Kind oder je mehr Kinder dann kommen, desto routinierter sind die Eltern auch. Und dann haben die Eltern natürlich auch nicht mehr so den ganzen Aufmerksamkeitsfokus auf einem Kind, weil je mehr Kinder ich habe, desto schlechter geht es einfach. Ne? Man kann sich nicht zerteilen. Und dann sind die dritten oder also mittleren Kinder oder die, die danach kommen, laufen dann schon häufig mehr mit als jetzt ein erstes Kind oder auch ein zweites läuft auch schon mehr mit oder muss sich auch anpassen, weil der Alltag dann doch auch stark geprägt ist vom ersten Kind.
Also kann man sagen, in dem Fall, dass es schon auch einen Einfluss hat auf die Persönlichkeit? Also jetzt eben Aufmerksamkeit von Eltern gibt ja schon auch Persönlichkeitsprägung, oder?
Mhm. Ja, oder man weiß eben auch, also man sagt in der Regel, dass die Erstgeborenen auch ängstlicher sein können, weil die Eltern eben vielleicht noch nicht so routiniert waren mit dem ersten Kind und selber auch noch mehr Ängste hatten, vorsichtiger waren im Umgang mit dem ersten Kind. Und das merke ich selber bei mir auch. Also so bei meiner zweiten Tochter, manchmal kann man gar nicht mehr überall und überall aufpassen, wo jetzt vielleicht was gefährlich ist. Mhm. Wenn man dann zwei Kinder hat und eins springt schon irgendwie rum. Und deswegen kann das zum Beispiel auch die Persönlichkeit natürlich beeinflussen, dass ich vielleicht vorsichtiger bin oder dass Ängste von den Eltern sich ein bisschen übertragen, was dann bei mehr Kindern in der Regel dann nicht mehr so ist, weil Eltern sich dann entspannen, häufig ein bisschen weniger gestresst sind, weniger Ängste haben, weil man das meiste ja alles schon mal erlebt hat.
Was gibt's denn sonst noch so für, sag jetzt mal, stereotypische Themen für Erstgeborene? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, gerade so Vorurteile, was ich schon gehört habe, ist so, ja, die Erstgeborenen sind so gewissenhafte.
Ja, Studien belegen das tatsächlich. Also, dass man bei Erstgeborenen, dass die häufig die verantwortungsbewussteren, gewissenhafteren sind, dass die auch mehr in Führungspositionen zu finden sind. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass sehr viele Architekten zum Beispiel Erstgeborene sind. Also es gibt auch bestimmte Berufe, wo man dann übermäßig häufig zum Beispiel Erstgeborene findet. Und die müssen natürlich auch in der Familie eine Art Vorbildfunktion erfüllen für die jüngeren Geschwister. Mhm. Also das spüren die. Oder dann gibt es natürlich vielleicht auch Erwartungen von den Eltern, wo man vielleicht dem jüngeren Kind sagt, ja, schau, wie deine Schwester das macht zum Beispiel oder wie dein Bruder das macht. Genau, das heißt, das bekommen die eigentlich schon mit, dass sie auch Verantwortung übernehmen müssen. Zum Beispiel, nimm doch deine Schwester mit auf den Spielplatz oder pass vielleicht kurz auf oder ich muss schnell dies und jenes erledigen. Werden die älteren Geschwister auch mehr in die Verantwortung genommen? Man sagt, dass das dazu führt, dass die ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein entwickeln, auch für andere. Häufig findet man auch Perfektionismus und Leistungsorientierung stärker als bei Zweitgeborenen oder anderen Kindern, weil die Eltern oft ans erste Kind noch höhere Erwartungen haben. Gibt auch noch von früher eben so traditionell, so die Erstgeborenen sind ja die Nachfolger, die Familie, also wenn man irgendeinen Besitz hat, irgendeine Firma, die das übernehmen sollen zum Beispiel. Und dann haben die Erstgeborenen auch ein stärkeres Regelbewusstsein. Und ich merke das jetzt, also ich habe zwei Töchter, die sind 2 Jahre auseinander. Ich habe ein bisschen geguckt, dass die mehr als 16 Monate Abstand haben.
Also ich das bewusst gemacht?
Ja. Ja. Genau, also es gibt tatsächlich Forschung, also was ist eigentlich so der perfekte Geschwisterabstand? Und man sagt mindestens 2 Jahre. Also zum einen, weil die Mütter sich dann von der Schwangerschaft, von der Geburt, der Körper sich besser erholt hat. In der Regel, es gibt natürlich Frauen, die auch länger stillen, aber in der Regel ist dann auch das erste Kind eher abgestillt. Dann gibt es nicht so die Konkurrenz vielleicht noch wer darf jetzt irgendwie an die Brust oder so. Die Eifersüchteleien, man sagt allerdings, dass so der perfekte Altersabstand eigentlich so ab 3 Jahre, 3, 3,5 bis 4 Jahre, weil es dann weniger Konkurrenz gibt. Also weil das erste Kind, was man dann hat, doch schon recht selbstständig unterwegs ist. In der Regel ist das Kind dann trocken zum Beispiel, kommt dann irgendwann schon bald in den Kindergarten und dann sagt man eigentlich, ist das so der bessere Abstand. Und deswegen dachte ich so, mindestens 2 Jahre sind gut.
Aber hast du jetzt das so gemacht, weil du es eher negativ empfunden hast, die 16 Monate Nähe?
Ja, ich habe bei meiner Schwester, wir sind eigentlich, würde ich jetzt sagen, so klassisch oder ein gutes Beispiel, wenn Geschwisterrivalität sich dann sehr, sehr stark ausprägt. Also es war jetzt weniger von meiner Seite, aber meine Schwester, die Erstgeborenen, sagt man manchmal, werden dann auch vom Thron geschubst. Und man kann sich das vorstellen, das habe ich gelesen in dem Buch von der Nicola Schmid, die hat eins geschrieben, Geschwister als Team. Steht auch, was passiert eigentlich, wenn das erste Kind wie entthront wird und dass man sich das vorstellen kann, wie ich bin in einer Partnerschaft und plötzlich teilt mir mein Partner mit, er hat jetzt noch eine zweite Partnerin. Oder also für die Kinder sind die Eltern eigentlich die erste Liebe und die Kinder haben aus sich heraus nicht das Bedürfnis nach noch einem Geschwisterkind in der Regel, oder? Also die Eltern sind die wichtigsten, die ersten Bezugspersonen und die erste Liebe und dann entscheiden ja die Eltern, also manchmal entscheiden, manchmal passiert es vielleicht auch so, oder? Dass dann noch ein zweites Geschwisterkind folgen soll und das kann im ersten auch auslösen, wie ich bin vielleicht nicht genug gewesen, oder? Also meine Eltern haben gefunden, die Familie ist so noch nicht perfekt, ich bin vielleicht nicht ausreichend, da kommt noch ein zweites Kind. und dann reagieren erstgeborene Kinder. Also es gibt eigentlich so zwei verschiedene Muster. Das eine wäre, dass man mehr regrediert, das heißt, dass die mehr zurückfallen, zum Beispiel mehr den shoppen wollen oder auch wieder wie als Baby behandelt werden wollen oder auch mehr so kleinkindliche Verhaltensweisen zeigen. Oder es kippt auch in Richtung Aggression, also es gibt vielleicht mehr Wutanfälle. Meine Tochter hatte so ein bisschen beides. Die hat dann zum Beispiel das Babybett von der Kleineren plötzlich mit Edding angemalt.
Ah, was?
Und den Tisch. Und ich habe so gedacht, hä? Das hat sie ja noch nie gemacht, oder? Also, und das ist dann auch so ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder ich brauche auch Zuwendung, ich brauche auch Liebe, wo man dann sehr genau auch drauf achten muss, sobald mehr Kinder kommen. Wie schaffe ich das, dass jedes Kind sich gesehen fühlt? Weil Kinder so eine ganz tiefe Sehnsucht eben haben nach der elterlichen Liebe. Mhm. Und natürlich gibt's dann auch unter den Geschwistern, oder das ist ja eine schöne Dynamik, wenn man mehr als ein Kind hat, dass die irgendwann zusammen spielen, dass die sich beschäftigen, dass die sich auch sozial und emotional unterstützen, also auch gegenseitig trösten. Oder wenn dann mit Nachbarskindern gespielt wird und dann ist irgendein Streit, das sehe ich bei meinen Töchtern auch, dann gibt's auf einmal einen ganz starken Zusammenhalt oder dann sind die so ganz stark zusammen. Aber im Grunde wünschen sich Kinder die Aufmerksamkeit von den Eltern.
Mhm. Also, und eben bei den Erstgeborenen kann es jetzt passieren, dass eben, wenn ein Zweites kommt, dass man das halt wie weniger hat, weil man die totale Aufmerksamkeit schon gehabt hat. Ist das negativ schlussendlich, wenn man das so gelernt hat?
Ja, es kommt immer ganz drauf an. Oder vor allem, wenn die Kinder noch klein sind, haben natürlich die Eltern den größten Einfluss. Oder man kann das beeinflussen, wie entwickelt sich denn die Geschwisterbeziehung unter den Kindern. Mhm. Also zum Beispiel eine Empfehlung ist, das habe ich dann versucht bei meinen Töchtern auch so umzusetzen, als meine zweijährige Tochter dann ins Spital gekommen ist, zum ihr Geschwisterkind kennenlernen, dass die dann im Babybettli gelegen hat und nicht bei mir auf dem Arm, dass nicht gleich so das erste Kennenlernen schon, ach, Konkurrenz, oder? Jetzt ist das zweite immer bei der Mami auf dem Arm. Das wird jetzt gestillt oder ne? Oder der Schoß ist plötzlich besetzt, oder? Das ist doch irgendwie meiner. Also es gibt so kleine Sachen, die man beachten kann. Zum Beispiel, wie ist denn der Erstkontakt? Wie lernt denn das Erstgeborene sein Geschwisterkind überhaupt kennen? Mhm. Das andere ist dann, in Situationen, die dann schwierig sind, oder das war bei meiner Tochter immer recht schwierig, wenn das kleine Kind dann gestillt werden muss, was macht denn das große Kind da? Dann gibt's Empfehlungen, extra ein spezielles Spielzeug oder zum Beispiel für die Zeit, wo man stillt, dass das ältere Kind dann irgendwie was Besonderes hat, mit dem es sich beschäftigen kann in der Zeit. Man sagt auch, dass wichtig ist oder dass Freunde und Bekannte, die dann das Zweitgeborene begrüßen, dass das Erstgeborene auch Aufmerksamkeit bekommt oder vielleicht auch ein kleines Mitbringsel und nicht nur das Zweitgeborene was bekommt. Also es gibt so ganz viele kleine Sachen, die natürlich schnell Neid und Eifersucht auslösen können und so eine Rivalität, wo man dann versuchen kann, darauf zu achten, dem Erstgeborenen auch den Platz einzuräumen, hey, du bist das erste Kind. Also es ist auch was ich meiner Tochter immer sage, wenn die sich beschwert, dass ich zu viel Zeit mit der jüngeren Schwester habe, weil die jetzt noch nicht im Kindergarten war und dann 3 Vormittage mit mir zu Hause ist zum Beispiel und meine große Tochter das nicht hat, dann sage ich immer, hey, und du hast Mami und Papi 2 Jahre ganz für dich alleine gehabt. Das ist was deine jüngere Schwester so nie kennengelernt hat oder die volle Aufmerksamkeit nur für dich, oder? 2 Jahre lang. Mhm. Mhm. Und das ist auch das Thema oder Teilen. Also es gibt auch Studien, wo man dann rausgefunden hat, 52% haben zum Beispiel sehr, sehr gerne Geschwister und lieben ihre Geschwister, aber nur 42% teilen auch gerne. Mhm. Oder deswegen gibt es dann häufiger auch, wenn es dann irgendwann um Erbschaften geht, brechen manche Geschwisterbeziehungen auch auseinander oder weil viele Menschen eben doch nicht so gerne teilen. Und Mami und Papi teilt man eigentlich nicht so gerne.
Aber das ist dann mal etwas, was sich ja dann auch eben ausprägen kann auf später. Also eben, man kann etwas machen, man kann den Einfluss nehmen, dass das Erstgeborene nicht so stark die Entwicklung hat von vielleicht Verlust oder von zu kurz kommen. Wie kann man denn, wenn man jetzt das aktiv merkt, hey, ich habe das Gefühl so mega stark in mir, wie kann man denn mit dem umgehen, wenn man jetzt das hat? Das kann ja dann auch noch anders sein. Also zwei, drei, Viertgeborene kann genauso das Gefühl haben, es kommt zu kurz. Vielleicht können wir da gerade
Ja, genau. Reden. Also wenn man das hat, und das wäre jetzt bei meiner älteren Schwester zum Beispiel, ist das sehr stark ausgeprägt. So, ich bin das Lieblingskind und sie ist so das schwarze Schaf in der Familie gewesen oder hat weniger bekommen. Und meine Eltern haben eigentlich immer sehr objektiv darauf geachtet, dass ich habe zum Beispiel, wenn meine Schwester Geburtstag hatte, habe ich auch immer Geschenke bekommen. Wenn ich Geburtstag hatte, hat meine Schwester auch immer Geschenke bekommen. Also meine Eltern haben eigentlich sehr stark darauf geachtet, das irgendwie gerecht zu machen. Mhm. Also wenn die eine was bekommt, bekommt die andere auch etwas. Mhm. Trotzdem war es so, von der subjektiven Wahrnehmung meiner Schwester, war einfach so das ganze Thema Aufmerksamkeit oder Rivalität, das hat sie so erlebt, dass es nicht gerecht ist. Und dann ist der eine Teil, wo ich dann selber schauen muss, wenn ich dann auch so einen Glaubenssatz vielleicht entwickelt habe, ich bin weniger geliebt oder ich komme zu kurz, dass ich mir das zum einen auch wieder bewusst mache, das ist so oder wie ist das überhaupt entstanden? Und ich bin tatsächlich ein Schreibaby gewesen. Also ich habe die ersten 3 Monate nur geschrien. Deswegen war meine Schwester dann auch viel bei meinen Großeltern. Das stelle ich mir dann auch extrem blöd vor, so als älteres Geschwisterchen. Und meine Eltern erzählen das immer so, ich habe mich gar nicht beruhigen lassen, weil ich eben ein Schreibaby war. Das hat natürlich einen Einfluss, also auch auf, ja, dann ist meine Schwester wahrscheinlich wirklich zu kurz gekommen in der Zeit. Oder es gibt natürlich Babys, eben wenn man Schreibaby ist oder wenn das Geschwisterkind irgendeine Erkrankung hat schon recht früh oder mit dem Stillen es nicht richtig funktioniert oder was auch immer, dass tatsächlich ein zweites Kind vielleicht die Aufmerksamkeit abzieht. Und dann darf ich mir auch bewusst werden, ja, das war vielleicht tatsächlich so. Oder es gab Phasen, da bin ich zu kurz gekommen. Es gibt auch sehr viele Eltern, die tatsächlich ein Lieblingskind haben. Oder? Also das ist manchmal ganz unbewusst, aber je nach Konstellation, so von den Persönlichkeitseigenschaften, gibt es doch immer wieder, wenn man mehrere Kinder hat, die, wo man merkt, hey, das Kind entspricht mir jetzt mehr von meiner Persönlichkeit. Und dann ist es natürlich einfacher, das Kind zu verstehen, was einem selber ähnlicher ist, wo man sich selber wiederentdeckt, was vielleicht ähnliche Interessen hat. Deswegen ist es so. Also das kann auch durchaus sein, wenn ich auch so einen Satz habe, ich bin weniger geliebt zum Beispiel, ich habe das gespürt, meine Eltern haben das andere Geschwisterkind lieber gehabt als mich, dann darf ich mir auch diese Kränkung, die ich erlebt habe, dann darf ich mir die auch eingestehen und sagen, ja, das war so, oder?
Also Akzeptanz, genau. Auch von dem, wo man irgendwo erlebt hat, dass man wie kann sagen, ja, ich akzeptiere es, weil es ist auch so gewesen. Also, dass man das, kann man sich das irgendwie zusprechen lassen, auch vielleicht von den Eltern, wenn sie noch rum sind, von den Geschwistern, oder ist es etwas, was du jetzt würdest empfehlen, soll man mehr für sich selber machen?
Ich glaube, der wichtigste Schritt ist natürlich zum einen auch für sich selber. Also wenn die Kränkung, je nachdem wie stark die ist, macht es auch Sinn, das vielleicht in einem therapeutischen Setting anzuschauen und da auch mit einer neutralen Person drüber sprechen zu können, wie schlimm war das eigentlich für mich, oder wo dann natürlich ganz viele Emotionen damit zusammenhängen oder ganz viel Traurigkeit, meistens über das Bedürfnis, was eben nicht gestillt wurde von meinen Eltern. Und dann ist der nächste Schritt aber, wo lasse ich eigentlich die Prägung, die ich dann erlebt habe, dadurch, wie ich in meiner Familie aufgewachsen bin, eben mit Geschwisterkindern, lasse ich dadurch meinen Wert bestimmen. Weil ich kann dann ja sagen, okay, meine Eltern haben bestimmte Sachen vielleicht nicht gut gemacht. Also ich weiß jetzt bei meinen Eltern, ich habe mich ja dann viel auch in der Therapeutenausbildung auseinandergesetzt mit, wie ist meine Familienkonstellation, was hat mich wie beeinflusst, was haben meine Eltern wie gemacht, wo ich sagen kann, es gibt schon auch Punkte, die meine Eltern hätten anders machen können, damit die Rivalität zwischen mir und meiner Schwester oder auch Kränkungen, die meine Schwester erlebt hat, dass die nicht so stark gewesen wären. Als Eltern hat man immer eine Verantwortung dafür, wie sich Kinder entwickeln. Also wir haben einen Einfluss. Der eine Teil ist genetisch, aber dann ist eben mindestens 50%, was passiert in der Umwelt und wie gehen Kinder mit Eltern um? Wie gehe ich mit den Kindern um, wenn ein Konflikt ist? Spreche ich zum Beispiel dem einen die Schuld zu oder bestrafe ich auch ein Kind zum Beispiel?
Gleich hat man ja nachher schlussendlich selber eine Verantwortung. Eben, wir sind ja alle prägt irgendwo von unseren Eltern und irgendwo haben wir doch dann die Verantwortung, um mit dem nachher das Beste daraus zu machen in unserem Leben, oder?
Ja, genau. Das wäre dann eben so der Punkt, welchen Schluss ziehe ich oder was hat es mit mir gemacht, wie ich geprägt worden bin, welche Entscheidungen meine Eltern getroffen haben, wie die mich behandelt haben. Und welchen Wert gebe ich mir aber heute? Also wo lasse ich nicht meine Eltern entscheiden, jetzt der Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin weniger geliebt oder ich bin weniger wert, sondern wo darf ich mir dann auch zusprechen, doch ich bin geliebt und ich bin gleich wertvoll. Und dann ist das so der Teil, hey, aber wo darf ich mein Selbstbild, auch wenn ich dann erwachsen bin, wo darf ich nochmal schauen, hey, wo kommen bestimmte Glaubenssätze her? Und wie möchte ich heute damit umgehen? Wo möchte ich mir selber Wert zusprechen? Wo sehe ich Personen oder wo weiß ich dann, hey, aber in der Freundschaft, in der Partnerschaft bin ich jetzt die Nummer eins zum Beispiel, oder? Da werde ich geliebt. Da gibt es jetzt niemanden, der irgendwie bevorzugt wird.
Mhm. Also das sicher mal anschauen, wenn das Thema vorhanden ist. Jetzt gerade vielleicht von einer Person, die als Erstgeborene in der Familie ist, könnte das sein, dass das vielleicht auch aus dem rauskommt, wie man halt geprägt worden ist in der Familienkonstellation.
Hörst du den Podcast auch so gern, weil du dich für psychologische Zusammenhänge interessierst? Dann bist du beim BCB genau richtig. Ein Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Im Grundkurs Lebenskompetenz bekommst du praktische Impulse für ein Leben, das gelingt und so mit Menschen unterwegs sein. Entdeck, was dich und andere stark macht. Infos auf bcb-schweiz.ch. Uns sind Menschen wichtig. Dir auch? bcb-schweiz.ch.
Wenn wir zum Zweiten gehen, die zweitgeborene Person, wir beide sind zweitgeborene, sind aber jetzt nicht unbedingt super ähnlich. Wo würdest du sagen, gibt es vielleicht Sachen, die typisch sind, die man jetzt vielleicht von uns auch kennt oder sieht, bei beiden?
Ja, also man sagt Zweitgeborenen nach, dass die eher Radiomoderatoren werden oder Schauspieler.
Ist wahr.
Ja, genau. Also es gibt schon, dass die oft ein bisschen kreativer sind zum Beispiel. Und natürlich in so einer Familienkonstellation werden bestimmte Rollen besetzt. Und wenn ein erstgeborenes Kind schon eine Rolle besetzt oder eben schon Aufmerksamkeit hat, weil es das Erste ist, müssen die Zweiten häufig ein bisschen kreativer werden, zum auch Aufmerksamkeit erlangen.
Ist ja spannend.
Und das sehe ich auch jetzt zum Beispiel bei meinen zwei Töchtern, sehe ich das auch so ein bisschen, dass die Jüngere, also die Zweitgeborene, auch so ein bisschen die Veranlagung hat, mehr Schauspiel, irgendwie ein bisschen lustiger, macht irgendwie Quatsch, macht irgendwie jemanden nach. Und ich kenne das von mir auch. Mhm. Also ich habe früher auch Improvisationstheater gespielt.
Und heute bist du auch im Radio.
Genau.
Beziehungsweise Radio und Podcast.
Ja, genau, also das wäre jetzt so was, was man sagt, wo die Zweiten irgendwie nicht immer ganz so verantwortungsbewusst gewissenhaft sind, vielleicht auch ein bisschen chaotischer, aber auch oft Diplomaten oder Vermittler. Also ich hatte in meiner Familie ganz klar so eine Vermittlerrolle zwischen allen und war immer darauf bedacht, dass irgendwie Harmonie herrscht. Und das sagt man auch, das sind eher die Zweitgeborenen, bei denen das so ist. Zweitgeborene müssen sich auch stärker anpassen. Und dann gibt's aber auch so das Thema Wettbewerbsgeist. Wie kann ich mich denn von meinem älteren Geschwisterkind abheben? Ich möchte da mithalten. Ich möchte gleich gut sein, zum Beispiel.
Ich kann mich auch erinnern, meine Schwester und ich, wir sind auch sehr nahe miteinander. Ich mag mich an eine Situation erinnern. Wahrscheinlich ist sie natürlich immer die mutiger und die erste gewesen und so. Und sie hat mich einmal richtig können herausfordern und so teasen und hat können sagen, mach doch du das, geh du dort fragen, weil du bist viel mutiger als ich. Mhm. Und das hat mir natürlich absolut den Mut gegeben, dass ich dann das auch gemacht habe. Mhm. Und das hat sich dann auch so ein bisschen wiederholt, immer mal wieder. Mhm. Und auch ist so ein bisschen zu dem rausgelaufen, dass ich dann eher die gewesen bin, die eben dann auf die Leute zugegangen ist oder Sachen gefragt hat oder halt eher ein bisschen vorlaut vielleicht auch
gewesen. Ein bisschen mutiger, ne? Das wäre jetzt das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Erstgeborenen doch manchmal auch noch ein bisschen unsicherer sind als die Zweiten. Mhm.
Obwohl ich das jetzt nicht unbedingt gesagt hätte, aber vielleicht in diesen Situationen hat sich das dann so entwickelt, erst, oder? Mhm. Also in dem Moment, ich weiß nicht, keine Ahnung mehr, wie alt wir sind, oder?
Das gibt von meiner Schwester und mir eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wie die Erstgeborenen auch die Zweitgeborenen so ein bisschen für ihre Zwecke einspannen und eben nutzen. Wir haben, ich weiß nicht, früher gab es so eine Fernsehverfilmung von Batman und Robin, irgendwie so leicht comic-mäßig, und das haben wir als Kinder manchmal geguckt und dann haben wir das selber gespielt bei meinen Großeltern so mit Cape umgebunden. Und meine Schwester war natürlich Batman, weil sie ist ja die Erstgeborene, oder? Die Erste bestimmt dann natürlich. Klar. Ich bin die Coolere quasi. Aha. Und ich war der Robin, und der Robin musste für den Batman immer alles machen. Und das war dann, Robin, hol mir Kekse, Robin, mach dies, Robin, mach das. Und es ist eine ähnliche Dynamik, die ich jetzt bei meinen Töchtern, kann ich ganz viele Parallelen beobachten, wo das einfach so ist, wo die Ältere eigentlich die Jüngere einspannt und dann sagt, komm, und ich habe eine Projektidee als Ältere, oder ich möchte das vielleicht so machen, und dann sage ich der Jüngeren, hol mal das. das, mach mal dieses, mach mal jenes, geh du fragen, oder zum Beispiel.
So spannend. Und etwas, was ich jetzt irgendwie wie so zeigen kann, ist denn das allgemein immer der Fall bei den Zweitgeborenen oder hat es dann auch noch einen Einfluss, wie viele Geschwister die nachher noch kommen? Also wenn es zum Beispiel drei sind, ist es ja dann das mittlere, also Sandwichkind vielleicht auch.
Genau, das hat natürlich, oder je nachdem die Geburtenfolge oder wenn andere Kinder noch nachfolgen, dann verändern sich Dynamiken wieder in der Familie, dann können sich auch Rollen wieder verändern innerhalb von der Familie. Aber die Zweitgeborenen hätten dann eben so die sozialen Fähigkeiten oder auch das Vermitteln, gerade wenn dann noch andere Geschwister nachkommen, also wenn es dann ein drittes Kind kommt, dann ist ja im Sandwich ist man so dazwischen, zwischen dem älteren Kind und dem jüngeren Kind und dann sind es oft die mittleren Kinder, die eben mehr vermitteln und dann irgendwie schauen, okay, jetzt will der eine das und der andere das, wie kann ich das jetzt machen, oder? Dass wir alle irgendwie schön zusammenspielen können.
Also ist es eigentlich ein bisschen ähnlich wie jetzt nur einfach die Position von der Zweitgeborenen her? Also dass man eben die Vermittlerrolle hat oder vielleicht auch das für die anderen redet oder so ein bisschen mutiger ist. Was sind denn die Herausforderungen von Zweitgeborenen? Oder was kann man ihnen vielleicht auch mitgeben? Jetzt gerade wenn man irgendwie merkt, also ja, man irgendwie erwachsen ist und man merkt, man ist immer noch in dem hinein.
Ja, also das eine ist, das füge ich vielleicht noch an, häufig die Ersten sind dann häufig auch die Ersten, die vielleicht irgendwie in den Raum reingehen oder etwas zuerst machen. Und dann haben Zweitgeborene manchmal so eine Tendenz, sich zurückzuhalten oder jemand anderem den Vortritt zu lassen. Und in der Regel, also das sind natürlich alles so grobe Rollen, die man übernehmen kann oder Persönlichkeitseigenschaften. Es kann natürlich auch anders sein, oder? Wenn es irgendwelche anderen Sachen in der Familie gibt, irgendwelche Vorfälle, wenn jemand krank ist, ein Elternteil psychisch erkrankt ist oder wir sprechen jetzt hier so von einem Durchschnitt oder wo ganz viele Studien dafür sprechen, so wäre jetzt klischeemäßig ein Erstgeborener, so ein Zweitgeborener oder was finde ich einfach übermäßig häufig in Studien, wenn ich mich mit Geschwistern beschäftige. Und dann wäre das bei den Mittleren eben so, dass man sich das selber auch zusprechen kann, doch ich darf vielleicht auch, oder? Ich muss nicht immer anderen den Vortritt lassen, also wo möchte ich vielleicht auch Erster sein, wo möchte ich gesehen werden, was macht mich vielleicht auch aus als Persönlichkeit, also sich da auch den Raum zum Beispiel auch mal einzunehmen und nicht immer dem großen Kind oder dem erstgeborenen Kind den Vortritt zu lassen.
Also, dass man dort viel mehr auch in sich reinlässt oder schaut mal, ja, wer bin ich denn, was möchte ich denn? Also, dass man weniger Rücksicht nur nimmt oder empathisch jetzt nur reagiert auf sein Umfeld, oder?
Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, meine Schwester, und das ist eine Tendenz, die häufig Erstgeborene haben, dass die auch mehr sich in den Mittelpunkt stellen. Also, wir haben mal so einen, es gibt so einen Familienvideo, da haben wir irgendwie getanzt und ich bin mit so einem Fächer zum Beispiel vor die Kamera gesprungen und meine Schwester kommt und schnappt mir den Fächer weg. Das kennen vielleicht Zweitgeborene, weil das beobachte ich bei meinen Töchtern auch. Wenn die Kleine irgendwas hat, was sie toll findet, ist die Große ganz schnell da und schnappt ihr das häufig weg, oder so, ne? Erstgeborene haben schon die Tendenz, dann vielleicht auch sich in den Mittelpunkt stärker zu stellen. Und dann darf ich als zweitgeborenes Kind oder wenn ich dann eben auch in der Mitte bin oder im Sandwich bin, mir auch sagen, hey, ich darf auch Raum einnehmen. Also ich darf auch mit meinen Bedürfnissen kommen innerhalb von der Familie oder ich muss mich nicht zurücknehmen und dem Erstgeborenen oder der Erstgeborenen auch den Vortritt lassen, sondern ich darf mich auch einbringen. Und die Mittleren, sagt man, sind dann oft die, die vielleicht dann auch ein bisschen untergehen. Also je nachdem, wie groß wieder der Altersabstand ist, wenn dann so ein Nesthäkchen da ist oder hat das wieder eine Sonderrolle oder nicht, sagt man aber manchmal auch, die in der Mitte könnte auch sein, dass die ein bisschen untergehen, oder? So zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind.
Also wenn es drei sind jetzt.
Ja, oder? Zum Beispiel.
Jetzt hast du etwas Spannendes angesprochen, nämlich wenn man jetzt als Mittels oder als Zweites quasi dann anfängt, sich selber kennenlernen und wie sagen, hey, das möchte ich eigentlich und eigentlich nicht das wie du, dann hat das ja auch Konfliktpotenzial. Also ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so einfach dann auch für ein Familienkonstrukt.
Wobei das natürlich das gute Übungsfeld ist oder das, was positiv ist, wenn man Geschwister hat. Man muss lernen, Konflikte auszutragen. Man muss das lernen und das müssen nicht immer, also wenn man jetzt zum Beispiel Einzelkind ist, kann das ja auch sein mit Nachbarskindern, mit Cousins oder Cousinen. einfach innerhalb von einer Gruppe von etwa gleichaltrigen Kindern oder vielleicht auch nicht so weit auseinander, dass ich da auch soziale Fähigkeiten üben kann. Also wie löse ich denn einen Konflikt? Mhm. Wie setze ich mich durch? Wie setze ich meine Interessen durch? Was ist, wenn beide ihre Interessen durchsetzen wollen? Oder gibt es dann noch ein gemeinsames Spiel? Oder geht man getrennte Wege? Oder das heißt, Kinder oder auch in so Geschwisterbeziehungen kann man natürlich ganz viel soziale Kompetenzen üben.
Also wenn man sie jetzt im besten Fall gelernt hat. Aber wenn man jetzt erwachsen ist und man in dem inne ist und man merkt plötzlich, hey, eigentlich möchte ich ja nicht immer nur mich anpassen, sondern ich will ja auch mal können sagen, was ich will. Das Bedürfnis, das kommt früher oder später, oder? Also kann ja das ein Recht vielleicht auch Streit auslösen in der Familie inne. Also
ja, genau. Also ich bin das brave, angepasste Kind gewesen. Genau. Deswegen war das was ich gemerkt habe, auch so in der Therapeutenausbildung, wo man dann 200 Stunden Selbsterfahrung macht, also eigentlich selber in Therapie geht und so seine Themen anschaut, habe ich dann schon gemerkt, jetzt Wut war so ein Gefühl, das habe ich wenig gekannt. Also meine Schwester war eher impulsiv, rebellisch. So, das war ein bisschen anders. Das ist nicht immer klassisch, dass der Erstgeborene der Rebell ist. Manchmal sind es eher die Zweiten. Aber bei uns war das so, dass meine Schwester mehr der Rebell war und ich war dann die Angepasste, weil wenn ein Kind schon schwierig ist,
passt man sich an.
Dann ist natürlich besser. Die Rolle, okay, das kann ich meinen Eltern nicht auch noch zumuten. Mhm. Habe ich natürlich auch so ein Schema gehabt, ich darf nicht zur Last fallen, oder? Das wird sonst zu viel für meine Eltern. Mhm. Und dann habe ich natürlich Wut und Ärger unterdrückt oder eigene Interessen eher zurückgestellt, der Harmonie untergeordnet. Also auch wenn ich einen Konflikt hatte mit meiner Schwester und sie hat angefangen, bin ich immer hingegangen, habe irgendwie einen Zettel unter der Tür durchgeschoben, können wir uns wieder vertragen, es tut mir leid. Und meine Schwester hat sich eigentlich nie entschuldigt. Aber ich wollte unbedingt wieder Harmonie haben und irgendwie Versöhnung haben. Und dann habe ich meistens den Schritt gemacht, hey, ich möchte eigentlich, dass wir es wieder gut haben.
Mhm. Und hat sicher einen Vorteil jetzt, dass man, wie gelernt hast, quasi dann auf das eingehen oder eben Versöhnung suchen. Das ist ja nicht ein schlechter etwas, was du gelernt hast als Kind, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, im Nachhinein hat es natürlich bei meiner Schwester so ein Bild verstärkt, andere sind schuld und nicht ich, weil sie musste sich ja nicht entschuldigen. Und mir war einfach wichtig, dass wir es wieder gut haben, zum Beispiel. Wo ich so gemerkt habe, das hat dann natürlich auch einen Einfluss, oder? Wenn immer einer sich anpasst und sich entschuldigt, dann hat der andere auch eher das Gefühl, ja, ich habe ja alles richtig gemacht.
Mhm. Also wäre es gut jetzt eigentlich für jemanden, wo ist wie jetzt vielleicht, eben, wo sehr angepasst ist oder so, dass man dort schon früh anfängt, vielleicht auch aushalten?
Also nicht so sehr aushalten, sondern ich glaube, entscheidend ist der Zugang auch wirklich zu eigenen Bedürfnissen. Was hätte ich denn gebraucht? Und ich weiß ganz häufig, hätte ich auch eine Entschuldigung von meiner Schwester gebraucht. Aber Kinder sind natürlich in vielem überfordert, wo ich jetzt weiß, okay, da hätten meine Eltern stärker vermitteln und stärker von außen eingreifen müssen. Also zum einen ist auch manchmal das Thema, gerade wenn ein Kind impulsiver, aggressiver ist, dann muss man auch jüngere Kinder schützen. Wo ich manchmal den Eindruck hatte, ja, meine Eltern haben dann mich in manchen Situationen vielleicht zu wenig geschützt oder meine Schwester dann eben auch bestraft. Und dann entsteht schnell so ein Gefälle zwischen das jüngste Kind, also es war ja ich als Zweitgeborene, hat dann eine Koalition mit den Eltern, oder? Also die schauen auf mich oder die hören auf mich. Meine Schwester ist die Schuldige, die wird irgendwie bestraft und dann kann keine Geschwisterkoalition entstehen. Also häufig ist es besser, vor allem als Eltern, wenn man nicht dabei war in der Situation, eigentlich beide Kinder anzusprechen, von beiden zu hören, was ist denn passiert und den Schwerpunkt auf Versöhnung und Wiedergutmachung zu legen und nicht, okay, du bist jetzt schuld und du bekommst zum Beispiel eine Strafe, oder? Du hast jetzt deinen Geschwister geschlagen, gehauen, getreten, gekniffen, gebissen, was auch immer, oder? Da passiert ja viel unter Geschwistern und ich habe aber gar nicht mitbekommen, was vorher passiert ist, oder? Da muss man als Eltern sehr genau aufpassen, dass man dann nicht eins, und es sind dann eben häufig die Erstgeborenen, die mit denen geschimpft wird, die zur Rechenschaft gezogen werden, von denen mehr Verantwortung erwartet wird, oder dass die den Konflikt besser lösen könnten, zum Beispiel. Da kann man sehr, oder ist es gut, sehr genau darauf aufzupassen, dass man da nicht in so eine Dynamik kommt, dass die Geschwister es dann untereinander nicht mehr gut haben können, weil die Eltern sich auf die Seite von einem Kind stellen, zum Beispiel.
Hast du denn jetzt, also jetzt bist du erwachsen, deine Schwester auch, haben ihr irgendwie da wie etwas gefunden, wo ihr miteinander umgehen könnt, dass ihr irgendwie sagt, hey, wir gehen aus dieser Dynamik, weil irgendwie nimmt man ja das mit. Das ist wie mit, wenn man alte Schulkollegen sieht, geht man sofort wieder irgendwie in die Zeit zurück, wo man damals in dieser Rolle war. Und so ist es ja auch bei der Familie. Also im Familienkonstrukt nimmt man einfach die Rolle ein, die man hatte. Man weiss aber unter Umständen, hey, nein, ich möchte ja gar nicht mehr so sein, ist vielleicht schon in Therapie gesetzt, sich Sachen mit Sachen auseinandergesetzt. Wie hast du das denn gelöst, also dass du nicht mehr in dieser Rolle warst?
Ja, also was recht geholfen hat, war, wir haben dann irgendwann, jetzt muss ich gerade überlegen, da war ich dann aber vielleicht schon so Mitte, Ende 20, haben meine Schwester und ich uns mal ausgesprochen, eben genau über die Dynamiken, die entstanden sind und eigentlich gemeinsam erkannt, okay, wo waren eigentlich nicht wir als Geschwister verantwortlich, sondern wo hätten unsere Eltern Sachen anders machen sollen. Und ich bin für meine Schwester dann auch immer so ein Sündenbock oder Blitzableiter gewesen für negative Gefühle. Also ich war dann wie schuld an ihrer Situation, also wie meine Eltern irgendwie sie behandeln. Und sie hatte dann auch so einen Status irgendwie so, das schwarze Schaf. Und meine Mutter hat sicherlich mich positiver verstärkt. Oh, du bist immer so lieb, oder? Und dann, wenn das andere Kind in der Nähe ist, oder das prägt eben auch. Also wie reden denn Eltern über ihre Kinder? In Abwesenheit oder in Anwesenheit oder denken, das kriegt das andere Kind vielleicht nicht so mit, ne? Aber wo lobe ich das eine Kind und wo hat das dann manchmal einen Effekt eben auf das andere Kind, was dabei ist, oder? Wenn ich das zum Beispiel heraushebe, ja, die Julia ist immer so brav, das läuft immer so gut, oder? Und dann ist nebendran das andere Kind, was genau weiß, ja, bei mir läuft es gerade nicht so gut, ne?
Also
zum Beispiel.
Man eher vermieden, oder? Und nicht machen.
Genau, also vergleichen generell, oder? Das ist so ein wichtiger Tipp eigentlich, Vergleiche vermeiden. Und wir haben uns dann, meine Schwester und ich, eben ausgesprochen so über die Sachen, und das habe ich als recht heilsam erlebt, eigentlich anzuerkennen, okay, wo konnten wir eigentlich nicht auf so eine Geschwisterebene kommen, weil über die Erziehungsebene unsere Eltern Fehler gemacht haben. Und nachdem wir uns dann ausgesprochen hatten, und das war eben so, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht, was hätte ich anders machen sollen, was hat sie falsch gemacht, was hätte sie anders machen sollen, dann hat das, also es ist jetzt, wir haben immer noch eine konfliktbehaftete Beziehung manchmal, weil meine Schwester sehr, immer noch sehr emotional, impulsiv zum Beispiel ist und dann manchmal mir noch Rollen zuschreibt, die ich eigentlich gar nicht mehr habe, wo die so aus dem Kindesalter zum Beispiel noch stammen. Also es gibt schon noch Konflikte, aber ich bin nicht mehr so der Blitzableiter für ihre negativen Emotionen. Das hat sich dann verändert. Also meine Schwester hat dann eher erkannt, okay, wo ist sie eigentlich wütend auf meine Eltern? Also wo bin gar nicht ich schuld, sondern wo sind die Themen dann eher eben zwischen meinen Eltern und ihr zum Beispiel.
Also hat es wie auch geholfen in dem Ganzen, dass du auch eben die Position bezogen hast und nicht mehr nur hast wollen Harmonie haben.
Ja, genau. Und auch, also das habe ich auch gemerkt bei meiner Schwester, so Muster irgendwie zu durchbrechen. Ich sage jetzt mal, da war ich vielleicht 18, 19 und wir waren beide zu Hause bei meinen Eltern und sie hat ihren Schlüssel vergessen oben, also man musste einen Stock weg hören und dann sagte Julia, hol mir meinen Schlüssel. Oder? So das Muster von der kleinen Robin, hol mir doch die Sachen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, hey nein, ich bin nicht deine Bedienstete zum Beispiel.
Ich bin nicht die Robin.
Genau. Habe ich so gesagt, du kannst ja deinen Schlüssel auch selber holen. Mhm. Wieso soll ich den jetzt holen? Aber das Muster war früher so. Meine Schwester hat irgendwas gesagt und ich bin sofort losgesprungen. Oder das ist auch das, was die Zweitgeborenen ja auch haben. Eigentlich bewundert man das ältere Geschwister, oder? Man strebt dem ja nach. Das ist auch wie so ein Ideal, wie ein Vorbild, was man hat. Und ich habe alles gemacht eigentlich für meine Schwester, so für die Liebe auch von meiner Schwester, oder? So wie Kinder auch viel machen für die Liebe von den Eltern, ist es bei Geschwistern eben auch so.
Und man vergleicht sich ja selber auch mit der Schwester. Also ich mich gut erinnere an einen gewissen Zeitpunkt, wo ich mich mit meiner älteren Schwester verglichen habe, wo ich das Gefühl hatte, ah, so wie sie müsste man eigentlich ein Leben führen und meins war komplett anders. Mhm. Und es hat in mir nachher eben so ein kleines Gefühl von ah, ich schaffe es nicht wie sie ausgelöst. Also so, ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist so der Weg, wo man müsste gehen, weil meine Eltern vielleicht auch nicht irgendwie gesagt haben, ja, das ist nicht so tragisch, wenn du einen anderen Weg machst oder so in dem Moment. Das war später nachher noch der Fall gewesen, aber und ich weiss, das hat so wie ganz unbewusst gemacht. Also ohne, dass das irgendwie jemand gesagt hat, du musst genau diesen Weg einschlagen. Also selber sich vergleichen ist ja dann
auch nicht unbedingt der beste Ratgeber, oder? Mhm.
Ja, genau. Es ist, also Geschwister teilen ungefähr 50% oder vom Erbgut, also nur 50% oder es sind nicht 100%. Das wäre einfach bei eineigen Zwillingen, oder? Also die teilen natürlich.
Ja gut, wenn man 16 Monate auseinander ist, ist man ja fast Zwilling.
Genau, aber das Erbgut ist unterschiedlich. Ja, also genau. Meine Schwester und ich, das haben auch immer alle gesagt, wir sind so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Wir sind vom Charakter sehr verschieden. Also wirklich sehr verschieden. Jetzt meine zwei Töchter, die sind auch sehr verschieden. Also nur weil man als Geschwister in der gleichen Familie geboren wird, hat trotzdem jeder sein individuelles Bündel an Eigenschaften, an Sachen, die genetisch veranlagt sind oder die sich dann natürlich je nach Umwelteinfluss unterschiedlich stark ausprägen. Aber jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit. Und ich denke, das ist das, was Eltern eigentlich sehr stark erkennen müssen, wo sind Stärken vom einzelnen Kind und wie kann ich die fördern und wie kann ich jedes Kind darin bestärken, dass es gut so ist, wie es ist. Also dass es nicht sein muss wie die Bruder, wie Bruder oder Schwester, sondern dass das Kind an sich oder seinen Weg gestalten kann und mal auch schauen kann, hey, was ist jetzt dein Weg? Oder das eine Kind geht vielleicht aufs Gymnasium, das andere Kind nicht. Mhm. Oder also eins studiert, eins macht vielleicht eine Ausbildung. Also eigentlich das in Kinder auch reinzulegen, hey, du darfst deinen Weg gestalten und das ist okay, welchen Weg du wählst. Mhm. Oder dass man als Eltern das auch aktiv ausspricht, weil Kinder eben interpretieren. Und manchmal meint man vielleicht, Erwartungen von den Eltern zu spüren, die vielleicht gar nicht so sind.
Mhm. Also lohnt sich vielleicht auch mal mit Eltern ein Gespräch zu suchen. In dem Sinn, also zum mal fragen, so, müsste ich jetzt irgendwie den Weg, oder haben die das Gefühl gehabt, ich hätte so müssen sein oder so? Oder
ja,
was
genau.
Würdest du dort?
Ich habe irgendwann, mein Vater zum Beispiel, der ist Allgemeinmediziner gewesen, also Hausarzt in Deutschland. Und irgendwann so während dem Psychologiestudium habe ich dann so gedacht, jetzt hat mein Vater da so die Praxis aufgebaut, jetzt übernimmt das niemand, sollte ich vielleicht doch auch Medizin studieren? Mhm. Ist einfach so automatisch so eine Frage aufgeploppt, oder? So, mein Vater hat es eigentlich nie gesagt, aber ich habe mir dann Gedanken gemacht. Und dann habe ich doch auch mit meinem Vater drüber gesprochen und er war dann so, nein, mach das bloß nicht.
Ich war.
Und auch so, der Job ist irgendwie sehr anstrengend oder ne, irgendwie so hat er mich eigentlich bestärkt, hey, geh deinen eigenen Weg. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch nicht für Medizin entschieden, weil ich doch lieber Menschen so helfe und mit Blut und allem, das muss ich nicht unbedingt haben zum Beispiel.
Ja.
Aber trotzdem hatte ich den Gedanken, oder? Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Menschen so, dass wir ganz unbewusst auch das Gefühl haben, ja, unsere Eltern wünschen sich das. Vielleicht ist es auch manchmal so. Es gibt natürlich auch unausgesprochene Erwartungen von Eltern. Aber gut ist es, das dann miteinander abzugleichen und Fragen zu stellen. Hey, hättest du dir das gewünscht? Und vielleicht sagt dann ein Elternteil, ja klar hätte ich mir das gewünscht, oder? Wenn man eine Firma aufgebaut hat oder so. Es gibt es ja doch recht häufig, dass ein Geschwisterkind eine Firma übernimmt oder so in die Fußstapfen tritt oder wenn es eine lange familiäre Tradition gibt von einem Familienunternehmen, dass man dann schon die Erwartung spürt, aber vielleicht auch da so reinwächst und vielleicht doch auch eine Leidenschaft hat oder für den Bereich, ob das jetzt eine Schreinerei ist oder ich weiß nicht, je nachdem, was das für ein Betrieb ist.
Also, dass man dort gut herlässt, wieso, dass man irgendwie das Gefühl hat, man sollte etwas oder jetzt eben gerade etwas an einem hergetragen wird, da sind die einen wahrscheinlich dann eher dort ein schlechtes Gewissen haben und andere dann finden, nein, ich gehe meinen eigenen Weg, ist doch ganz klar.
Ja, und für sich das auch prüfen, oder? Also wo möchte ich das wirklich oder was entspricht meinen Begabungen, meinen Fähigkeiten und wo möchte ich was für andere machen, eben zum Beispiel für meine Eltern, oder? Weil ich das Gefühl habe, die möchten das jetzt so oder ich soll das machen.
Mhm. Wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche Typen angeschaut, Erstgeborene und Zweitgeborene, könnt natürlich auch umgekehrt sein, oder? Jetzt bei euch hat sich's manchmal ja auch noch ein bisschen gekehrt, hast du mir vorhin erzählt, dass du manchmal auch fast ein bisschen erstgeborenen Charakter angenommen hast und gleich irgendwie fühlst dich, oder bist natürlich Zweitgeborene. Es kann kehren.
Ja, genau. Also ich würde jetzt sagen, von zwischen meiner Schwester und mir war doch ich die Verantwortungsbewusste. Also wenn meine Eltern hatten einen Hund und wenn die in die Ferien gegangen sind, musste ich in den Semesterferien kommen und dreimal mit dem Hund spazieren gehen und mich um meine Oma kümmern. Und meine Schwester hat im Ort nebendran gewohnt, die musste das nicht. Und ich bin 400 Kilometer von da, wo ich studiert habe, nach Hause gefahren, zum dann, wenn meine Eltern weg waren, eigentlich den Haushalt schmeißen mit Hund und Oma. Ja, so dass es sich manchmal eben kehren kann, weil meine Schwester dadurch, dass sie so emotional impulsiver ist von ihrer Persönlichkeit her, haben meine Eltern ihr oft auch die Verantwortung gar nicht zugetraut. Irgendwann war es dann soweit, als ich meinen ersten Job hatte und meine Eltern mich gefragt haben und dann musste ich sagen, hey nein, jetzt habe ich 4 Wochen Ferien im Jahr, ich weiß gar nicht mehr, oder 25 Tage hatte ich, glaube ich, damals in Deutschland. Da muss ich mich selber erholen, wenn ich irgendwie dreimal mit dem Hund spazieren gehe und für die Oma kochen muss und mit der Oma einkaufen muss. Das geht nicht, oder?
Nichts mit der Erholung, ja.
Genau, ich brauche irgendwie auch Ferien. Und dann mussten meine Eltern andere Lösungen finden. Und dann haben sie irgendwann doch meine Schwester gefragt für irgendeinen Teil. Das hat aber dann zwischen meiner Schwester und meiner Oma nicht so gut harmoniert, zum Beispiel. Aber meine Schwester ist in vielen Sachen auch nicht gefragt worden und hat dann irgendwann in der Familie das auch angesprochen. Hey, warum habt ihr mich da nicht gefragt? Warum hat mir da keiner Bescheid gegeben? Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig. Zum einen, Rollen können sich umkehren oder Geschwister finden einfach ihre Nischen, oder? Und wenn der Erstgeborene vielleicht irgendwie ausbricht aus so einem typischen Muster, dann kann natürlich auch ein Zweitgeborenes, Drittgeborenes, was auch immer, oder wie viel Kinder da kommen, kann dann auch eine ähnliche Rolle übernehmen.
Mhm. Also wir haben über Erst- und Zweitgeborene ganz Haufen gehört, was es kann für Einflüsse haben kann, wenn man in dieser Position geboren wird, in einer Familie oder dort drinnen ist. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen zusammenfassen. Jetzt, wenn man in dieser Position ist, man ist erwachsen und man kennt vielleicht gewisse Themen, die wir jetzt angesprochen haben, auch, oder sieht im eigenen Leben. Wie können wir mit dem konstruktiv umgehen in unserem Alltag?
Also das eine wäre jetzt, was eben vor allem Erstgeborene betrifft, wenn ich doch so den Hang habe, schnell Verantwortung zu übernehmen für andere, mich zu kümmern, sich da auf der einen Seite bewusst zu machen, wo ist es auch meine Verantwortung und wo vielleicht auch nicht, weil Erstgeborene haben dann schon auch eine Tendenz, das so an sich zu ziehen und vielleicht auch alles selber zu machen oder selber zu regeln. Also wo darf ich dann auch reflektieren, hey, muss ich da jetzt? Darf ich auch, gibt es jemand anderen oder der da Verantwortung übernimmt? Ich muss nicht der Erste sein oder die Erste, die da das Vorbild ist, die leitet oder die führt, sondern wo darf ich das auch abgeben? Ein anderer Punkt wäre zu schauen, wo bin ich in so einem Perfektionismus oder einer Leistungsorientierung tatsächlich drin und mir dann mit mehr Selbstmitgefühl zu begegnen. Dazu haben wir auch einen Podcast gemacht. Also wie gehe ich eigentlich mit so inneren kritischen, fordernden Stimmen um, die dann fordern, dass ich es gut mache, dass ich es perfekt mache, dass ich es schnell mache, dass ich der Erste sein muss oder der Beste sein muss vielleicht. Also wo darf ich dann auch mir selber sagen, hey, das ist okay jetzt, oder? Da habe ich mein Bestes gegeben, das reicht oder das ist okay. Wo darf ich mehr Pausen machen zum Beispiel? Und wo muss ich mich dann auch nicht schuldig fühlen? Also manchmal ist auch das Thema Schuldgefühle, weil Eltern von Erstgeborenen oft strenger sind. Also wo darf ich mich auch lösen vielleicht von bestimmten Sachen, wo ich noch merke, hey, da fühle ich mich schlecht, da fühle ich mich schuldig. Oder da sind eben Glaubenssätze entstanden, wo ich mir selber jetzt einen anderen Wert zusprechen darf, oder? Wo ich mir sagen darf, hey, das ist okay, so bin ich, das sind meine Begabungen, das sind meine Talente, ich bin wertvoll und ich bin geliebt.
Mhm. Da kommt sicher auch der Glaubensaspekt ja auch nochmal rein, dass wenn man sich vielleicht irgendwie nicht so aus der Prägung raus hat, dass man das sich auch zusprechen darf. Mhm. Aus der göttlichen Perspektive, oder?
Ja, genau. Da, also ich liebe eigentlich den Psalm 139 oder so als Grundlage. Hey, Gott hat dich einzigartig und wundervoll geschaffen oder so im Leib von deiner Mutter und er hat dich vorher schon gekannt. Er kennt deinen Lebensweg und er hat eigentlich für dein Leben sich was überlegt, oder? Und in dich bestimmte Talente und Begabungen reingelegt. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Es gibt zu dem Thema auch noch einen Podcast von der Stefanie Stahl und da habe ich gemerkt, sie hat dann so beim Wert, woher weiß ich eigentlich, was ein Menschenleben wert ist, hat sie in Deutschland im Grundgesetz, ist das auch verankert, die Würde des Menschen ist unantastbar und so das Thema, jeder Mensch ist gleich viel wert. Und ich merke irgendwie so der Zugang oder der Glaube an einen Gott, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat und der mich von Anfang an geliebt hat, hat für mich persönlich doch noch mal mehr Tiefe, als zu wissen, ja, es gibt so ein Gesetz und alle, von der Vernunft her, alle Menschen sind gleich, sondern eigentlich so eine persönliche Beziehung mit jemandem, wo ich weiß, hey, der hat mich gewollt. Also es gibt ja, wir haben jetzt über das Thema noch nicht gesprochen, auch Adoptivkinder zum Beispiel, die schon eine Ablehnung erfahren haben von leiblichen Eltern, wo, glaube ich, eben der Zugang zum Glauben und zu einem Schöpfer, zu einem Vater, der mich gewollt hat und der mich liebt, so wie ich bin, einfach ganz, ganz viel Heilung auch schenken kann.
Ja, ein schönes Bild, oder? Um sich irgendwo, das vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, wie das dann sich auswirkt auf einem, wenn man dort das mal auf sich wirken lässt, oder? Wie ist das dann mit den Zweitgeborenen?
Mhm. Ja, da darf man sich auch bewusst machen, dass auch wenn ich Zweiter bin, dass das viele positive Seiten hat. Also ich muss auch nicht immer Erster sein, oder? Das hat natürlich auch was Entlastendes, wo ich mir sagen darf, ja, die Zweitgeborenen können vielleicht auch das eben eher sich mal zurücknehmen, jemand anderen machen lassen, müssen nicht die Kontrolle haben über alles. Und es ist recht spannend. Mein Mann ist zum Beispiel Erstgeborener. Und ich merke, der hat schon mehr die Tendenz, wenn in seinem Unternehmen irgendwas schiefläuft, er muss das jetzt ausbügeln. Er muss jetzt da für den Fehler schauen, wo ich manchmal so bin, hey, gibt's nicht jemand anderen, der das machen kann? Ne? Kannst du da nicht irgendjemanden anrufen, der sich kümmert? Yeah. Und mein Mann vielmehr so die Tendenz hat, nein, ich muss das machen. Ne? So. Und jetzt so in der Vorbereitung vom Podcast habe ich so gemerkt, okay, das ist kann auch der Unterschied sein zwischen Erstgeborenen und Zweitgeborenen, wo das auch eine Stärke ist von Zweitgeborenen, hey, ich kann mich auch zurücknehmen oder ich kann das vielleicht anderen auch bewusst machen. Ne? Musst du da Erster sein? Ne? Kann doch vielleicht auch andere Wege geben oder sich auch bewusst zu machen, welche Vorteile hat das. Ich kann vielleicht gut vermitteln. Deswegen viele Therapeuten oder Psychologen sind Zweitgeborene, oder weil man dann natürlich auch Fähigkeiten erlangt, soziale Fähigkeiten, wie vermittle ich zum Beispiel zwischen anderen.
Und natürlich eben auch das Thema, dass man aber gleich auch für sich kann einstehen kann, oder? Wie wir auch schon darüber geredet haben, dass man kann sagen, hey, das möchte ich und ich passe mich jetzt da nicht an, sondern ich darf auch mal sagen, was ich möchte.
Genau, das wäre Zugang, das gilt vielleicht vor allem für Zweit- oder später geborene Zugang zu eigenen Bedürfnissen. Vielleicht kämpfen ja auch viele Erstgeborene oder mit dem, je nachdem, wie dann in der Familie die Dynamik war. Aber sich das zuzugestehen, hey, was ist mein Bedürfnis, wo darf ich auch für eigene Interessen, für meine eigene Meinung einstehen, wo passe ich mich nicht an und ordne mich unter zum Beispiel.
Für Erst- und Zweitgeborene haben wir schon ganze Haufen Sachen können zusammentragen. Leider langt jetzt die Zeit nicht für mehr, aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt noch Dritt, Viert, Fünft, wie viele Kinder auch immer geborene sind. Das jüngste Einzelkind, auch ganz eine spannende Thematik. Da werden wir auch noch ein bisschen weiter drüber schwätzen. In der nächsten Folge nehmen wir uns das vor. Mhm. Ich freue mich schon sehr drauf. Danke dir, Julia.
Ja, ich freue mich auch. Danke.
Ja, es gibt ganz viel zu reden über den Einfluss von der Position, wo man da in eine Familie geboren worden ist. Ja, die Familie ist da ja auch wieder ganz anders. Leider lange da Zeit nicht, um jetzt die ganze Auslegordnung zu machen. Aber ich hoffe, dass ihr für Erst- oder Zweitgeborene etwas mitnehmen könnt. Ich habe es auf jeden Fall spannend gefunden, wie so eine typisch Zweitgeborene ich doch bin, die einen Haufen Anpassungsfähigkeit gelernt hat und gut vermitteln kann. Und dass man das als Ressource gut brauchen kann und sich aber auch bewusst machen darf, wo, dass man eben sich noch herbewegen darf. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema, dürft ihr sie uns sehr gerne stellen. Kontaktdaten findet ihr über die Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.